Hallo, ich bin Erik Guyer, Chefredaktor der NZZ. Und das sind die NZZ-Standpunkte, die ihr vielleicht schon aus dem Fernsehen kennt. Dort debattiere ich jeden Monat mit einem Gast. Und jetzt geht es los.
Donald Trump hat in den Präsidentschaftswahlen klar gesiegt. Friedrich Merz ist Gewinner der Bundestagswahlen. Dennoch verteufelt ein guter Teil des politischen Spektrums beide als Demokratiefeinde. In Amerika wirkt der Sturm aufs Kapitol nach. In Deutschland sind es die Gesten der Union in Richtung AfD. Doch sind Brandmauern wirklich die Lösung für politische Differenzen? Geht von Trump tatsächlich eine Gefahr aus für die Demokratie? Und wie steht es um die politische Kultur des Westens? Unser Gast heute ist Gerlinde Greutel, Politikwissenschaftlerin und Expertin für transatlantische Beziehungen. Herzlich willkommen, Frau Greutel.
Vielen Dank für die Einladung.
Präsident Trump will viele Regierungsmitarbeiter entlassen. Er schafft ganze Behörden ab, er streicht Förderprogramme für Minderheiten. Handelt der Präsident damit illegal?
Es kommt darauf an, wie er es genau umsetzt. Weil natürlich ist es zunächst mal nicht illegal, Personal zu reduzieren, zu überprüfen, wie die Exekutive organisiert ist, wofür die Exekutive auch Programme unterhält. Wenn er es aber in einer Art und Weise tut, die seine präsidentiellen Kompetenzen überschreitet, also wenn er Dinge tut, die gegen das laufen, was der Kongress verabschiedet hat, das ist ja zum Beispiel einer der Streitpunkte, die wir momentan haben, ob der Präsident Programme einfach abschaffen kann, die der Kongress zur Finanzierung freigegeben hat, dann sind wir tatsächlich im Graubereich oder drüber, wo der Präsident seine Kompetenzen ausdehnt oder vielleicht sogar überschreitet. Aber grundsätzlich muss man das, was wir momentan sehen, einfach mit einem differenzierten Blick betrachten. Nicht alles, was Präsident Donald Trump macht, ist per se unlauter. Aber nicht alles, was er macht, ist auch per se in Ordnung, so wie es er und seine Verbündeten präsentieren würden.
Gut, das Ziel des Bürokratieabbaus hat ja nun viele Befürworter auch in Europa. Allerdings wendet der Adlatus Musk dabei ja auch Methoden an, die mindestens für europäische Vorstellungen ziemlich schräg sind. Also wenn ein Mail rausgeht, das sagt, bitte innerhalb 3 Tagen nachweisen, was ihr in der letzten Woche Vernünftiges gemacht habt als Regierungsmitarbeiter. Und wenn ihr nicht antwortet, dann seid ihr automatisch gekündigt. Ist das jetzt Willkür? Für europäische Verhältnisse wirkt es nach Willkür oder ist das einfach amerikanisches Arbeitsrecht?
Ich würde das mit einem englischen Begriff mal umschreiben aus einem anderen Kontext, Shock and Awe. Ja? Also die Überwältigungsstrategie, das Einschüchtern, das sehe ich momentan bei der Art und Weise, wie Elon Musk und seine Behörde Doge operiert. Auf Geheiß des Präsidenten. Also alles, was Elon Musk hier so macht und auch diese E-Mails, die verschickt werden, das ist natürlich letztlich auf dem Schreibtisch von Donald Trump. Das ist seine Verantwortung. Und wir sehen den Versuch, einfach sehr schnell Fakten zu schaffen. Wir sehen den Versuch, die Behörden, die Bürokratie zu überwältigen mit dieser ja sehr disruptiven Art des Umgangs.
Das ist natürlich vielleicht auch ein bisschen der Erfahrung von Trumps erster Präsidentschaft geschuldet, als er ja viele Dinge umzusetzen versuchte und die Verwaltung dann nach Kräften das blockiert hat. Also es gibt natürlich in allen Verwaltungen so eine gewisse Trägheit des Apparates. Das erlebt man in allen Demokratien, wenn neue Regierungen kommen. Und er versucht das jetzt mit besonders brachialen Mitteln zu überwinden. Demokratiefeindlich ist das aber noch nicht.
Das kommt jetzt darauf an, welches Bild der Verwaltung Sie anlegen. So wie Sie das beschreiben, sieht man die Verwaltung als einen Gegner der Exekutive, einen Gegner des Präsidenten, die manche Dinge abmildern, was der Präsident vielleicht tun möchte. Ich würde die Verwaltung aber durchaus auch in einem anderen Licht sehen. Das ist der professionelle Stab, der dafür Sorge trägt, dass Recht und Gesetz, die Regeln so umgesetzt werden, wie sie auf dem Papier stehen. Und nicht alles, was ein Präsident tun möchte, liegt ihm auch anheim, es zu tun. Also die Verwaltung ist ja zunächst mal einfach der professionelle Staatsapparat, der dafür Sorge trägt, dass die Dinge ordnungsgemäß laufen, unabhängig davon, wer im Weißen Haus sitzt. Und was ich momentan sehe, ist schon so eine Neigung, das Beamtentum, diesen Staatsapparat grundsätzlich mal in so ein schlechtes Licht zu ziehen. Aber wir dürfen nicht vergessen, warum es diesen Apparat gibt. Und das ist ein gutes Licht. Also wir müssen das ausbalancieren. Haben wir an manchen Stellen zu viel Bürokratie? Das, glaube ich, wird niemand bestreiten. Da gibt es einen ganz großen Konsens, ja auch auf dieser Seite des Atlantiks, dass wir sehr bürokratisiert operieren und uns dadurch auch selber Fesseln anlegen. Aber das sollten wir nicht verwechseln mit einer grundlegenden Kritik an denjenigen, die in diesem Staatsapparat dienen. Denn da möchte ich das Wort des Staatsdieners nochmal verwenden. Das klingt vielleicht sogar ein bisschen pathetisch, aber nichts anderes tun diese Leute, die in den Behörden arbeiten. Das, was Recht und Gesetz ist, umsetzen.
Da gehen eben die Meinungen sehr deutlich drüber auseinander. In der politikwissenschaftlichen Theorie haben Sie sicher recht. Da ist die Verwaltung natürlich eine ganz wesentliche Voraussetzung für zunächst für Rechtsstaat. Später ist sie eine ganz zentrale Säule der Demokratie geworden. Aber das beantwortet nicht die Frage, wie viel Bürokratie brauchen wir. Und wenn wir sehen, wie in den letzten 20 Jahren die Bürokratie in den USA, in der Schweiz, in Deutschland deutlich schneller gewachsen ist als die Bevölkerung, dann kann man da schon ins Grübeln kommen.
Da würde ich Ihnen absolut zustimmen. Aber das ist eine andere Ebene, auf der wir da reden. Also wie dieser Staatsapparat ausgestaltet sein muss, wie viel Bürokratie es braucht, wie viele Behörden es braucht, wie viele Mitarbeiter es in den Behörden braucht. Das ist eine Frage, über die kann man trefflich streiten und da haben Sie recht. Bürokratieabbau zu fordern ist dann natürlich in keinster Weise demokratiefeindlich und das auch mit brachialen Methoden vielleicht zu versuchen, um Widerstände zu brechen. Wenn das der Grund ist, dass man eben glaubt, es sind Behörden, die viel zu viel Macht akkumuliert haben oder viel zu viele Mitarbeiter besitzen, dass man sie zurückstutzen muss, d'accord. Aber die andere Seite ist eben diese Diskreditierung des Staatsapparates per se. Und das macht Donald Trump. Und da sehen wir, wenn ich den einen Gedanken hier gleich noch anschließen darf, dass wir in dieser Make America Great Again-Bewegung, also dieser MAGA-Bewegung, eigentlich verschiedene Interessen haben, die überlappen, aber die gar nicht deckungsgleich sind. Weil Donald Trumps momentane Fehde gegen den Staatsapparat hat damit zu tun, dass er diesem Staatsapparat vorwirft, so etwas wie ein Deep State zu sein. Also ein unlauterer Behördenapparat, der versucht, legitime Anweisungen des Präsidenten zu unterlaufen. Bei Elon Musk haben wir einfach ein libertäres Staatsverständnis. Der möchte so wenig Regeln wie möglich. Dann gibt es wieder andere, denen geht es hauptsächlich darum, dass der Staat grundsätzlich möglichst wenig Steuern eintreiben soll. Also es gibt so eine Mischung aus Motiven. Bei Donald Trump, würde ich sagen, ist es was sehr Persönliches, weil er sich selber nach seiner ersten Amtszeit, so hat er das immer wieder wiederholt, verfolgt sah von einem vermeintlichen Deep State, was aber nicht der Realität entspricht.
Also es gibt auf Seiten der jetzigen Administration Trump sehr unterschiedliche Motive. Gleichzeitig sehen wir natürlich, dass die Kritiker der Administration Trump schon ein sehr, sehr klares Weltbild haben, indem sie sehr generell sagen, die Kritik an der Verwaltung ist eine Kritik an den Institutionen und wer die Institutionen kritisiert, begeht letztlich einen Angriff auf die Demokratie. Das finden Sie in sehr vielen Texten, journalistischen Texten, aber auch wissenschaftlichen Texten. Angriff auf Verwaltung gleich Angriff auf die Demokratie. Ist das nicht ein bisschen arg weit hergeholt?
Wie gesagt, man muss es differenziert betrachten, über was reden wir. Also kann der Präsident, wie es Donald Trump jetzt gemacht hat, anweisen, die Entwicklungshilfe zu überprüfen? Ist das per se unlauter? Nee, es ist nicht per se unlauter. Aber es kommt darauf an, wie es umgesetzt wird. Und ob das dann am Ende amerikanischen Interessen dient, wie es Donald Trump beschreibt, ist wieder eine ganz andere Frage.
Das ist ja noch mal eine ganz andere Frage, also wie es nach den Interessen ist. Aber bleiben wir mal bei der Entwicklungshilfe. Sie sagen, es ist legitim, diese zu überprüfen. Ist es auch legitim, die dazugehörende Verwaltung abzuschaffen und den Programmen, was ja jetzt offensichtlich passiert, sehr kurzfristig den Stecker zu ziehen?
Da sind wir genau in der Kompetenzrivalität zwischen Kongress und Präsident, also zwischen der Legislative und der Exekutive. Kann der Präsident einfach eigenmächtig sagen, ich beende diese Programme, obwohl sie vom Kongress finanziert sind? Und das ist eine Streitfrage, die erst noch wirklich geklärt werden muss. Aber grundsätzlich ist es natürlich legitim, wenn der Präsident überprüfen möchte, wie wird das Geld verausgabt. Die Frage ist die Zeitlichkeit. Also kann er das von heute auf morgen machen? Kann er das jetzt machen? Oder wäre es nicht prozedural sauberer, das erst beim nächsten Haushaltszyklus, wenn es darum geht, auch zu sagen, was möchte man tun, dann in den regulären Bahnen das einzuspeisen? Donald Trump hat sich dazu entschieden, das sehr brachial, also wirklich mit so Bulldozer-Methoden zu machen. Und nochmal, ich glaube, da steckt weniger dahinter, ein ehrliches Bestreben, die politischen Prioritäten der USA neu zu justieren, sondern es geht um Symbolik, es geht um die Signale, die ausgesandt werden. Mit jeder dieser Initiativen suggeriert er seinen Anhängern, dass er der Macher ist, der die Dinge umsetzt, der was tut. Und es ist zugleich eben ein Kompetenzgerangel, wo es darum geht, welche Rechte besitzt die Exekutive in den USA. Und dass Donald Trump und sein Team versuchen wollen, das möglichst expansiv zu definieren und damit auch Präzedenzfälle zu setzen, da gibt es, glaube ich, gar keinen Zweifel.
Die Medien untersuchen ja jetzt sehr gründlich, was da im Einzelnen alles beschlossen wird. Und sie stellen immer wieder fest, dass ganz viele der sogenannten großen Einsparungen, die Musk ankündigt, gar nicht in der Realität sich so niederschlagen. Dass da wird halt viel hochgerechnet, aber am Schluss das Geld, das dann wirklich eingespart ist, ist sehr viel weniger. Geht das jetzt in Richtung Ihrer Show-Theorie und es geht jetzt um Einschüchterung und es ist viel wichtiger, wie es wirkt, wahrscheinlich auch bei seinen Anhängern wirkt, ist viel wichtiger, als was am Schluss dabei rauskommt?
Elon Musk hat ja, bevor er als besonderer Regierungsmitarbeiter jetzt der Trump-Administration zu Diensten war, eigentlich schon großspurig angekündigt, wie viel Geld er denn nicht einsparen könne, quasi mit einem Federstreich. Und er selbst hat es sogar jetzt nach unten korrigiert, wie viel Geld man denn einsparen könne im amerikanischen Staatsapparat. Und es wird tatsächlich auch an seine Grenzen stoßen. Denn wenn man sich allein mal anschaut, wie viele Leute arbeiten für die Bundesregierung, für die Bundesbehörden, dann stellt man fest, die zivilen Mitarbeiter, die sind heute nicht wirklich mehr als in den 60er Jahren. Also diese Erzählung, dass man da Millionen und Abermillionen und Milliarden und so weiter einsparen könne, einfach indem man ein paar Leute feuert, das ist einfach nicht richtig. Weil dieser Staatsapparat, wie er heute existiert, was die zivilen Mitarbeiter betrifft, gar nicht so aufgebläht ist. Dann gibt es noch die Frage, welche Programme kann man streichen, wo Einsparungen möglich sind. Aber es wird ziemlich schnell an die Grenzen der Realität stoßen, weil diese großspurigen Ankündigungen sich eben nicht so leicht umsetzen lassen. Das ist aber vielleicht auch gar nicht notwendig, wenn am Ende einfach der Eindruck besteht, hier ist ein Präsident, der genau das macht, was er angekündigt hat, nämlich diesen Staatsapparat zu zerlegen. Hier ist ein Präsident, der Einsparungen umsetzen wird, was ich momentan nicht sehe, weil es sollen Steuerkürzungen kommen und so weiter. Aber das Signal ist vielleicht schon ausreichend, dass auch die Anhänger von Donald Trump zufrieden nach Hause gehen und sagen, jawohl.
Das machen vielleicht die Anhänger von Donald Trump, dass sie dann zufrieden nach Hause gehen. Ich glaube, der Kongress lässt sich nicht so schnell abspeisen. Und wir sehen ja jetzt, dass den neuesten Akt einer ja in der amerikanischen Geschichte wirklich eines uralten Schauspiels, nämlich den Konflikt zwischen Präsident und Kongress. Der Präsident versucht immer, seine Kompetenzen auszuweiten. Der Kongress versucht, ihn zu beschneiden. Das ist ein altes Schauspiel. Wir hatten es ganz groß in den 60er und 70er Jahren mit Richard Nixon. Damals gab es den Vorwurf der Imperial Presidency, also so der kaiserlichen Herrschaft. Muss man da nicht sagen, okay, einfach ein weiteres Kapitel einer alten Saga, ist eigentlich so wie immer in Washington.
Diese So-wie-immer-These, glaube ich, unterschätzt das, was wir momentan sehen. Ja, die Kompetenzstreitigkeiten, diese Rivalität zwischen dem Kongress und dem Präsidenten, die gibt es immer, weil die eingepreist sind in das politische System der USA. Ich würde auch noch eine Kompetenzlinie mit oder eine Rivalitätslinie mit hinzunehmen wollen, nämlich der zwischen der Bundesregierung und den Einzelstaaten. Die USA sind ein föderales System. Und das ist auch eine Frage, wer hat welche Macht? Welche Kompetenzen hat die Bundesregierung, also die föderale Ebene? Welche Kompetenzen haben die Einzelstaaten? Insofern, diese Kompetenzstreitigkeiten, das Gerangel, das ist Business as usual. Aber was wir momentan sehen, ist schon ein Präsident, der die Grenzen des Amtes sehr bewusst ausweitet. Oder man kann sogar sagen, in manchen Dingen übertritt zumindest das, was er ankündigt, wenn er sagt, er wird zum Beispiel auch Gerichtsurteile nicht akzeptieren. Ja, man muss sehen, ob es wirklich so weit kommt. Aber er kündigt doch sehr viele Dinge an, die nicht mehr mit diesen Eckpfeilern, die in der Verfassung festgeschrieben sind, zu vereinbaren sind. Also Gewaltenverschränkung und diese Rivalität, die ist eingepreist, das ist normal. Aber die Frage ist dann schon, wie der Präsident sein Amt umsetzt und umgekehrt, ob die anderen Gewalten auch ihren Aufgaben so nachkommen, wie sie es tun müssen, ob der Kongress also seine eigenen Kompetenzen einfach verteidigt und gegen den Präsidenten sich auch mal zu erheben wagt. Und ich formuliere das wirklich bewusst so, weil wir momentan gerade bei den republikanischen Abgeordneten eine ganz große Bereitschaft sehen, Trump zu folgen und eben nicht in Frage zu stellen, was er tut. Und das ist schon anders, als es vor einigen Jahrzehnten war, dass der Präsident sich nicht darauf verlassen konnte, dass nur weil Senatoren oder Abgeordnete im Repräsentantenhaus auch eben der gleichen Partei angehören, dass sie ihm automatisch auch Gefolgschaft leisten würden. Und da hat sich was verändert im politischen System.
Aber wenn ich Sie zitieren darf, Sie sagen, seine Praxis ist shock and awe. Also er ist im Grunde ganz bewusst ein Ankündigungspräsident. Gibt es im Moment ein Signal oder Signale, dass er zum Beispiel Gerichtsurteile nicht anerkennt? Denn es sind ja schon die ersten Gerichtsurteile gefällt worden. Gibt es wirklich Signale? Denn das wäre ja dann wirklich eine Übertretung seiner Kompetenzen, seiner verfassungsmäßigen Kompetenzen, wenn er Gerichtsurteile nicht mehr anerkennt.
Genau, das wäre die Verfassungskrise. Wir sollten es noch deutlicher aussprechen, was es dann wäre. Da sind wir momentan noch nicht, aber wir können es auch nicht ausschließen, dass es so weit kommt. Wir können aber auch nicht sagen, dass es in jedem Fall so kommen wird. Und das ist das Dilemma, in dem wir momentan uns befinden, glaube ich, auch als Analysten, als Beobachter. Es gibt so viel Ungewissheit über die Frage, was Donald Trump tun wird, was er nur ankündigt, was Großspurigkeit ist. Wenn Sie Pressekonferenzen mit ihm verfolgen, Sie werden feststellen, er sagt ganz oft, dass er sich an irgendwas nicht erinnert und das soll ich mal gesagt haben und das weiß ich jetzt gerade nicht. Also nicht alles, was er sagt, ist auch wirklich für bare Münze zu nehmen. Aber wir können es auch nicht ausschließen, dass es so weit kommt. Und eine Sache würde ich da in dem Zusammenhang noch ergänzen, warum ich schon glaube, dass Donald Trump durch diese bewussten Normüberschreitungen nicht einfach nur ein anderer Präsident ist. Diese Nichtanerkennung des Wahlergebnisses 2020, das war eine unglaubliche Zäsur. Und das möchte ich ihm auch nicht einfach so durchgehen lassen. Weil die Institutionen haben richtig gearbeitet. Der rechtmäßige Präsident Joe Biden wurde ins Amt eingeführt, hat diese Präsidentschaft inne gehabt. Donald Trump hat sich von dieser Lüge der gestohlenen Wahl nie distanziert. Also ich würde ihm nicht zusprechen wollen, dass er ein grundlegendes Verständnis dafür hat oder auch grundlegenden Respekt dafür hat, was dieses Amt eigentlich erfordern würde, nämlich die Anerkennung von Fakten und auch die Selbstbeschränkung in dem, was ein Präsident tut.
Kenne ich aber viele deutsche Politiker, die auch sagen, nie einen Fehler zugeben, immer weitermachen, bloß nicht keine Schwäche zeigen. Das ist ja dann vielleicht auch einfach die Folge. Er hat einen Fehler gemacht, ganz klar. Aber er kann ihn nicht zugeben oder er will ihn nicht zugeben. Aber das heißt ja nicht, dass er den Fehler deswegen ein zweites Mal begeht, oder?
Da, glaube ich, haben Sie ein zu rosiges Bild von ihm, weil er sich nie distanziert hat von dieser Lüge der gestohlenen Wahl. Er hat sie sogar immer und immer wieder wiederholt. Also wenn Ihre These richtig wäre, dass das ein Fehler war, den er nur nicht eingestehen möchte, dann würde man doch erwarten, dass irgendwie Stillschweigen darüber ausgebreitet wird und man sich nicht mehr damit beschäftigt. Aber das ist nicht das, was Donald Trump, seine MAGA-Bewegung, seine Anhänger tun, sondern hier ist wirklich fest verankert, dass diese Wahl 2020 verloren ging, weil sie gestohlen wurde. Und das ist einfach falsch. Das muss man so festhalten. Insofern, nee, ich glaube nicht, dass er einfach nur Gras drüber wachsen lassen möchte, sondern er wiederholt es bewusst immer wieder.
Okay, Sie haben gesagt, wenn er sich über ein Urteil eines Gerichtes hinwegsetzen würde, dann hätten wir eine Verfassungskrise, weil sich dann der Präsident Kompetenzen anmaßt, die er nicht hat.
Das Gleiche gilt natürlich auch, wenn er die Kompetenzen des Kongresses ignoriert. Also es geht nicht nur um die Judikative, sondern auch um den Kongress.
Ja, nun möchte ich in dem Fall aber auf etwas anderes hinaus. Kann es nicht auch sein, dass Richter eine Verfassungskrise heraufbeschwören, indem sie ihre Kompetenzen überschreiten? Wir erleben es in Europa sehr stark, die Kritik an nicht gewählten Richtern, die ihre Kompetenzen überschreiten, die ein ganz bestimmtes Bild haben, was politisch richtig ist und das dann auch in Urteile gießen. Und wir hatten jetzt unmittelbar in der Schweiz einen Fall einer unmittelbaren Konfrontation zwischen dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof, der so etwas wie ein Klimarecht, also ein Recht auf Klimagerechtigkeit, plötzlich erklärte in einem Streitfall. Und das Schweizer Parlament, der Ständerat, sagte dann, nein, das geht zu weit. Wir verlangen von den Bundesbehörden, von der Regierung, dass sie das Gerichtsurteil des Europäischen Menschengerichtshofs nicht umsetzt. Also eine Verfassungskrise, weil Richter ihre Kompetenzen überschritten haben. Das könnte auch in den USA passieren.
Jetzt weisen Sie auf einen wirklich wichtigen Punkt hin. Wenn wir über den momentanen Zustand der Demokratie sprechen wollen, dann müssen wir natürlich auch darüber sprechen, wie sich unsere Demokratien verändert haben. Und Philipp Manow, ein deutscher Politikwissenschaftler, hat das mit der These von der Demokratisierung und der zeitgleichen Entdemokratisierung der Demokratie überschrieben. Und das, was er mit der Demokratisierung meint, ist, dass die Zahl derjenigen, die mitbestimmen in unseren Demokratien, also dieses Recht der Volkssouveränität ausüben, die hat sich über die Jahrzehnte immer weiter ausgeweitet, was richtig ist und gut. Wir sehen aber zugleich auch eine Entdemokratisierung, dass immer mehr politische Sachverhalte nicht mehr eine demokratische Verfügungsmasse sind, wo man politisch darüber entscheiden kann, sondern dass sehr viel verrechtlicht wird, auch auf einer internationalen Ebene, dass also die Volkssouveränität eingeschränkt wird durch das, was Gerichte, Verträge, Organisationen, in denen Staaten Teil sind, an gesetzten Vorgaben schon mal machen. Und das ist ein Problem für die Demokratie, weil man sich weil manche Themenbereiche einfach nicht mehr verhandlungsfähig sind, weil sie nicht mehr politisch ausgehandelt werden, weil nicht mehr Mehrheiten gewonnen werden müssen für bestimmte politische Themenbereiche, sondern weil sie ausgelagert werden an eine Gerichtsbarkeit. Was dann auch dazu führt, dass die Gerichte selbst Teil des politischen Wettbewerbs werden, weil politische Akteure ein Interesse daran haben, Dinge, die sie nicht mit Mehrheiten durchsetzen können, von Gerichten entscheiden zu lassen, um dadurch den Staat zu binden, Dinge umzusetzen. Und wir haben das natürlich auf der anderen Seite auch, dass Gerichte ihre eigene Rolle expansiver auslegen, als das in den Jahrzehnten zuvor der Fall gewesen wäre. Also diese Rückkopplung zwischen dem Recht und der Politik, da ist durchaus was in Schieflage geraten. Also das ist ein valider Punkt, über den wir sprechen müssen.
Aber es liegt eben sicherlich auf der einen Seite an den Politikern, die jetzt dagegen vorgehen, wie ein Trump. Es liegt aber auch dann an den Richtern, die einfach einmal stillschweigend beschlossen haben, ihre Kompetenzen auszudehnen. Und da sind wir jetzt in einem Henne-Ei-Problem drin. Wer hat damit angefangen und wessen Reaktionen sind dann ein Verstoß gegen die Verfassung? Wir erleben es ja nicht nur in den USA. Wir haben diese Kritik an der Judikative sehr stark auch in der Schweiz. Die SVP, auch eine immer wieder populistisch auftretende Partei, lebt seit vielen Jahren davon, dass sie die fremde Richter, also da ist es mal zunächst, die EU-Richter kritisiert, aber eben nicht nur fremde Richter, sondern generell übergriffige Richter. Und da ist schon, wer hat mit dieser Kontroverse angefangen oder mit diesem Konflikt angefangen?
Das, glaube ich, kann man nicht einfach pauschal beantworten. Man muss es auf Sachbereiche runterbrechen. Aber es hat ganz viel damit zu tun, gerade im europäischen Raum, dass wir eben eine Verrechtlichung über der nationalstaatlichen Ebene haben, innerhalb der Europäischen Union. Und das sind politische Entscheidungen, die Souveränitätsrechte auch delegieren, die dann wiederum auch von der europäischen Gerichtsbarkeit in den verschiedenen Formen immer wieder überprüft wird, wo eben Urteile gefällt werden, die dann wiederum auch rückwirken auf das, was im nationalen Rahmen möglich ist. Also ich würde es nicht nur auf die Judikative beziehen, sondern wir haben eben auch politische Selbstbindungen, die durch internationale Übereinkünfte entstehen, wo der Handlungsspielraum für die nationalstaatliche Politik eingeschränkt wird. Und da kann man jetzt im geteilter Meinung sein. Ist es eine gute Sache, dass manche Regeln, manche einfach Spielregeln über der Ebene des Staates verbindlich formuliert werden? Oder ist es eine schlechte Sache, weil das die Demokratie aushöhlt, die ja im Kern eine nationale Angelegenheit ist? Weil die einzige echte Demokratie, die wir haben, sind alle national organisiert. Wir haben eben keine Demokratie in internationalen Organisationen und nicht mal die Europäische Union ist vergleichbar mit einer Demokratie wie der, wie sie in der Schweiz haben, wie wir sie in Deutschland haben, wie sie in anderen nationalen Kontexten existieren.
Und für uns in der Schweiz stellt sich diese Problematik in besonderer Schärfe, weil wir haben eine direkte Demokratie. Und da gerate ich natürlich als Bürger, der es sich gewohnt ist, ständig an der Urne die großen Fragen des Landes zu entscheiden, schon ein wenig ins Grübeln, wenn ich dann zum Beispiel internationale Abmachungen sehe, zum Beispiel im Rahmen der Weltgesundheitsorganisation zur Pandemie oder einen sogenannten Migrationspakt in der UNO, der als sogenanntes Soft Law daherkommt, also gar nicht einmal unmittelbar eine Bindewirkung hat, aber in der Folge dann natürlich von Gerichten herangezogen wird, von Parlamenten herangezogen wird, um bestimmte Entscheide durchzusetzen. Und plötzlich sehe ich dann, wie eben ein Migrationspakt meine Rechte als Bürger, als Stimmbürger einschränken. Und da muss ich sagen, ist für mich eine rote Linie erreicht oder sogar überschritten. Wir werfen Trump viele Überschreitungen von vielen roten Linien vor, aber wir haben implizit auf Seiten eben Gerichten, internationalen Organisationen, auch ganz häufig den Fall, dass da rote Linien überschritten werden.
Ja, das stimmt. Und deshalb ist die Migrationspolitik ja gerade so ein Streitpunkt. Nicht nur in einem Land, sondern das kann man generalisieren auf alle westlichen Demokratien. Also was ist das Themenfeld, was am meisten mobilisiert? Das ist die Migrationspolitik, weil es kein Recht auf Einwanderung gibt, aber durch das Recht auf Asyl durchaus auch quasi eine Einwanderung durch die Hintertür stattfindet, so nenne ich das jetzt mal. Also diese Diskrepanz zwischen dem, was man in nationalen Abstimmungen entscheiden kann und dem, was dann vielleicht durch anderweitig gesetzte Regeln passiert, das ist durchaus ein Problem. Und an der Migrationspolitik zeigt sich das halt sehr modellhaft, weil das auch was ist, was jeder im Einzelnen, im privaten Leben spürt, was man sieht. Wenn ich jetzt auf Deutschland gucke, das ist einfach sehr sichtbar auch im Bewusstsein der Menschen, was bei anderen Themenfeldern vielleicht nicht so der Fall ist, wenn es um die Finanzpolitik geht und um Regelungen, die es da gibt. Das sieht man nicht im Tagtäglichen, aber deshalb ist die Migrationspolitik ein Feld, was so stark polarisiert. Und der Punkt, den Sie machen, der zeigt uns natürlich auch, dass wir, wenn wir über die Krise der Demokratie sprechen, dass wir uns hüten sollten, Populisten einfach als das Problem zu definieren. Denn vielleicht sind sie auch das Symptom von einem zugrunde liegenden Problem, nämlich dass wir einen immer stärker internationalisierten Staat haben, aber die Demokratie eben im nationalen Rahmen stattfindet. Und das ist ein Dilemma, über das man politisch sprechen muss und politisch ringen muss. Und insofern ist dann auch dieser Pauschalvorwurf, dass die Populisten die Demokratie gefährden, natürlich so nicht richtig oder zumindest unvollständig, weil es ja Gründe gibt, dass ein substanzieller Anteil der Bevölkerung in Deutschland, bei der AfD waren es jetzt 20,8%, in den USA hat Donald Trump die Mehrheit der Amerikaner auf seine Seite gezogen, dass diese Akteure, diese populistischen Akteure Mehrheiten gewinnen können oder substanzielle Stimmanteile gewinnen können, da liegt ja irgendwas zugrunde. Und über das müssen wir nachdenken, statt nur das Symptom immer in den Mittelpunkt zu rücken.
Wir erleben ja, und wir fassen das dann gerne unter dem Stichwort Polarisierung zusammen, dass die Konflikte in der Politik wieder deutlich an Schärfe gewonnen haben. Woran liegt es? Mir scheint es, als hätten wir so nach dem Ende des Kalten Krieges ein paar Jahrzehnte erlebt, in denen sehr viel sehr stark im Konsens geregelt wurde. Und weil es auch dann vielleicht gar nicht so große Streitfragen waren, also der deutsche Bundeskanzler, der Sozialdemokrat Schröder, verhielt sich reformfreudiger als die konservative Kanzlerin Angela Merkel. Also da waren SPD und CDU ziemlich austauschbar über lange Zeit, weil es waren so Fragen, ja, die eben wie gehen wir mit dem Sozialstaat um? Das sind so kleine Schrauben, die man verstellen kann. Niemand will den Sozialstaat grundsätzlich abschaffen. Da bestand ein hoher Konsens. Und jetzt erleben wir, wie plötzlich wieder diese ganz großen Fragen zurückkommen. Migration, wen lassen wir rein? Wer gehört dann zu unserem Staatswesen dazu? Aber auch die Frage von Krieg und Frieden jetzt in der Ukraine. Plötzlich sind wir mit den ganz großen Fragen konfrontiert. Und das führt natürlich auch zu den großen Konfrontationen.
Ja, es gab ja in früheren Zeiten sogar Forderungen, dass die Politik prononcierter werden müsse, dass nicht alles so austauschbar, so beliebig sein dürfe. Also man könnte das als was Gutes sehen, dass es jetzt klare Unterschiede gibt zwischen den Parteien. Was wir aber zugleich sehen, ist eine Unversöhnlichkeit in der Sprache und auch eine zum Teil Verrohung in der Sprache und eine Undifferenziertheit in der Art und Weise, wie wir unsere politischen Debatten führen. Und wir reden ja heute über den Zustand der Demokratie. Und dann haben wir natürlich als ein Problem, dass immer stärker die eigene Position als die einzig demokratisch legitime gezeichnet wird. Und alles, was dieser Position widerspricht, wird dann als außerhalb des demokratischen Raumes stehend bezeichnet. Und das vertieft dann natürlich Gräben, die man auch nicht mehr so leicht überwinden kann. Und das ist ein Problem für die Demokratie, weil wir an sich diese politischen Streitfragen ja zunächst mal einfach ausdiskutieren müssen. Und zwar in den gewählten Prozeduren und Verfahren, die unsere Staaten vorsehen. Und am Ende sind es eben die parlamentarischen Mehrheiten, die dann darüber entscheiden, wer sich durchsetzen kann, wer den meisten Rückhalt genießt und wer nicht. Aber diese Unversöhnlichkeit, diese Undifferenziertheit in der Diskussion, die ist ein Problem für die Demokratie.
Vielleicht sind wir aber einfach auch nur Weicheier, währenddessen die Generation vor uns noch wusste, dass Politik nun einmal ganz wesentlich von der streitigen Konfrontation lebt. Wenn Sie sich den Ton in Parlamenten, ich nenne es mal beispielshaft nur den Bundestag, anschauen, wie da in den 50er, 60er und zum Teil in den 70er Jahren noch miteinander diskutiert wurde, das war viel, viel härter als heute. Nur wir haben es vielleicht verlernt, dass Politik wirklich auch Konfrontation ist.
Das mag sein, aber was sich natürlich auch verändert hat, sind unsere Kommunikationsgewohnheiten und die Art und Weise, wie kommuniziert wird. Wir hatten in den 50er, 60ern eben keine sozialen Medien, wo diese Erregungsöffentlichkeit sich eigentlich jederzeit, jeden Tag Bahn bricht. Das haben wir heute schon. Und das trägt sicher auch dazu bei, dass diese Unversöhnlichkeit und auch diese Entgrenzung der Rhetorik, diese zum Teil eben auch Verrohung der Rhetorik, immer weiter fortschreitet und zum Teil dann auch einen Punkt überschreitet, der eben dann nicht mehr demokratisch legitim ist. Also wenn der politische Gegner nicht mehr als ein Wettbewerber verstanden wird, sondern als Feind des Staates, als Feind des Volkes, um mal Donald Trump hier nochmal zu zitieren, gezeichnet wird, vielleicht sogar mit Tiervergleichen belegt wird, da sind wir jenseits dessen, was in einem guten demokratischen Streit möglich ist.
Und da sind wir jetzt wieder an einem ganz entscheidenden Punkt angekommen. Der amerikanische Vizepräsident J.D. Vance hat in München eine aufsehenerregende Rede gehalten, in der er den Europäern mangelndes Demokratieverständnis vorgeworfen hat. Und er ist sehr deutlich und sehr massiv auf seine deutschen Gastgeber losgegangen. Und er hat ihnen genau vorgeworfen, ihr schränkt die Meinungsfreiheit ein mit euren vielen, vielen Regelungen zu Hassrede und ihr nehmt die sozialen Medien als Vorwand und die manchmal nicht sehr schönen Dinge, die in den sozialen Medien gesagt werden, nehmt ihr als Vorwand, um die Menschen einzuschüchtern. Er nannte Beispiele von Hausdurchsuchungen, wo jemand einen dummen Post gemacht hat. Und dafür stand dann gleich morgens um 6 die Polizei bei ihm für die Hausdurchsuchung. Das ist auch eine Form von Shock and Awe. Also da sind wir ja doch jetzt bei einem ganz grundsätzlich demokratischen Meinungsverschiedenheit zwischen Amerika und Europa, konkret an der Meinungsfreiheit.
Das ist ein interessantes Feld, weil man hier auch einpreisen muss, dass es schon grundsätzlich Unterschiede zwischen den USA und Europa gibt, insbesondere Deutschland, wenn es um die Meinungsfreiheit geht. Weil in den USA gibt es die Redefreiheit, Freedom of Speech. Und die Redefreiheit ist nochmal sehr viel weiter definiert als die Meinungsfreiheit, die in Deutschland eben grundgesetzlich geschützt ist. Weil Meinung natürlich nicht umfasst Dinge, die eklatant falsch sind. Also ich nehme jetzt ein offenkundiges Beispiel. Sie dürfen nicht einfach behaupten, dass es den Holocaust nicht gegeben hätte. Das ist nicht gedeckt von der Meinungsfreiheit. In den USA könnten Sie sowas sagen, ohne dass es strafrechtlich relevant ist, weil es von der Redefreiheit umfasst wird. Und die amerikanische Seite, das habe ich im Gespräch mit amerikanischen Kollegen auch in den letzten Wochen immer wieder festgestellt, die amerikanische Seite sagt, Redefreiheit ist doch das, um was es geht. Weil diejenigen Sachen, die bei euch auch von der Meinungsfreiheit nicht gedeckt sind, die setzen sich doch eh nicht durch. Das sagt vielleicht es ist vielleicht eine Fringe-Meinung, eine randständige Meinung, die sich nicht in diesem öffentlichen Diskurs durchsetzt. Und man müsse doch den Bürgern zutrauen, dass sie dieses Recht der Rede, der freien Rede, verantwortungsvoll umsetzen und sich auch nicht verführen lassen von Leuten, die dieses Rederecht missbrauchen. Und in der deutschen Debatte hat man halt ein anderes Verständnis davon, dass es manche Dinge gibt, die nicht im öffentlichen Raum gesagt werden dürfen, weil das einfach die Grenzen der Meinungsfreiheit überschreitet.
Also beim Holocaust würde ich Ihnen ja noch zustimmen, gerade im Lichte der deutschen Geschichte. Aber es ist ja inzwischen nicht mehr nur Holocaust, sondern wir erleben, da sind wir wieder beim Thema, was wir vorhin hatten, ein übergriffiger Staat, übergriffige Staatsanwälte und Richter. Wir erleben es in Deutschland ganz konkret, dass Staatsanwälte, der Polizei als Hilfsorgan der Staatsanwaltschaft, sich bei Politikern melden und ihnen sagen, wir haben da gesehen, da hat euch jemand beleidigt in den sozialen Medien. Wollt ihr nicht Strafanzeige stellen und dagegen vorgehen? Und da finde ich, da läuft etwas grundsätzlich schief, wenn sozusagen die Judikative oder die Polizei auf Vorrat sich Sachen sozusagen ihrer eigenen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen macht und sich Politiker sucht, die dann bei dieser Arbeitsbeschaffungsmaßnahme mitmachen. Das ist auch kein Verständnis von Demokratie, kein Verständnis von Meinungsfreiheit, das ich teilen kann.
Da bin ich bei Ihnen, dass wir Probleme haben mit der Realisierung von Meinungsfreiheit, zum Beispiel auch in Deutschland. Denn was es natürlich nicht geben darf, ist, dass Meinungen, legitime Meinungen, die innerhalb des demokratisch Sagbaren liegen, dass sie ausgeschlossen werden oder dass sie sogar quasi bei Meldeportalen angezeigt werden sollen oder von Strafbehörden dann irgendwie verfolgt werden, obwohl sie eben nicht strafrechtlich relevant sind. Also das muss doch der Maßstab sein. Alles, was nicht strafbar ist, muss sagbar sein. Und dass wir hier durchaus ein Problem haben und dass die Bevölkerung das auch als ein Problem entsprechend wahrnimmt, da, glaube ich, haben wir keinen Dissens. Die Umfragen zeigen das auch sehr deutlich, dass eine Mehrheit mittlerweile in Deutschland sagt, dass sie das Gefühl hat, nicht mehr frei das sagen zu können, was sie gerne sagen möchte. Also dass es mit der Meinungsfreiheit durchaus ein Problem gibt, das ist unbestritten. Die Frage ist nur, wo liegt das Problem?
Und wo liegt es?
Da sind wir vielleicht wieder bei Ihrem Punkt, dass wir lernen müssen, harte Debatten zu führen und Meinungen auszuhalten. Und es gibt schon eine Neigung, dass man versucht, Meinungen, die einem nicht genehm sind, aus dem öffentlichen Raum zu verdrängen, indem man sie belegt mit Begrifflichkeiten, wie dass sie per se antidemokratisch seien oder auch der Faschismusbegriff, der greift um sich und wird auf immer mehr Akteure belegt. Vor der letzten Bundestagswahl haben wir das ja auch erlebt, dass selbst die CDU und Friedrich Merz plötzlich mit solchen Begrifflichkeiten belegt worden sind. Das ist ein Problem der Meinungsfreiheit, wenn legitime Positionen innerhalb des demokratischen Spektrums einfach belegt werden als etwas, was man als Demokrat nicht sagen dürfe. Und da sollten wir wirklich sehr vehement dagegen eintreten, also für die Meinungsfreiheit eintreten und auch solche Prozeduren wie Meldeportale für nicht genehme Aussagen und so weiter uns da vehement dagegen stellen, weil das ein Problem ist für unsere Demokratie. Und dann natürlich als Gegenreaktion gerade Akteure wie populistische Parteien Aufwind kriegen, weil sie dieses Problem adressieren, was andere vielleicht nicht so adressieren, weil sie es entweder nicht so wahrnehmen oder einfach den Blick nicht dafür haben.
Und wir sehen doch ganz klar, dass es vor allen Dingen der eine Teil des politischen Spektrums ist, der mit solchen Vorwürfen wie Faschismus und die Grenzen des Sagbaren überschreiten operiert, nämlich eher der linke Teil. Währenddessen, ich habe jetzt noch nie gehört, dass Friedrich Merz die Sozialdemokraten zu Faschisten erklärt hat, nur weil die Sozialdemokraten finden, dass seine Zusammenarbeit mit der AfD im Parlament nicht rechtens war. Also wir erleben es immer im Moment sehr stark aus der einen Seite des politischen Spektrums. Die andere Seite verteidigt sich oder sagt sich dann wie Trump, es ist mir alles wurscht. Ein Merz tut das zum Glück nicht, er verteidigt sich. Aber wir erleben schon sehr stark auch, wie die Demokratie und die Diskussion um Demokratie von einem Teil des politischen Spektrums gekidnappt wird, aus ganz klar natürlich politischen Instrumentalisierungsversuchen.
Ja, das sehen wir auf jeden Fall. Und wir sehen das zum Beispiel auch im immer wieder beschworenen Kampf gegen rechts, wo nicht differenziert wird zwischen rechts im Sinne von christdemokratisch oder konservativ oder eben dann rechtsextrem. Und einen Kampf gegen den Rechtsextremismus auszurufen und zu führen, ist was völlig anderes, als einen Kampf gegen rechts zu beschwören. Und man muss das sicher auch, ich sage jetzt im deutschen politischen Spektrum, den Christdemokraten vielleicht ein bisschen anlasten, dass sie lange Zeit das nicht gesehen haben oder dass sie nicht lautstark genug sich dagegen zur Wehr gesetzt haben, weil das natürlich auch eine parteipolitische Verwendung von Begrifflichkeiten ist, die dazu führt, dass am Ende alles, was rechts der SPD steht, irgendwie als unlauter in diese dunkle Ecke des politischen Wettbewerbs verschoben wird, was nicht gut ist und was auch nicht demokratisch ist, weil wir in der Demokratie natürlich Repräsentation der Bevölkerung brauchen. Wir brauchen Responsivität. Also die Politikerinnen und Politiker sind gehalten, das auch aufzunehmen, was als Anliegen aus der Bevölkerung kommt. Und wenn wir einen großen Teil der politisch existierenden Positionen einfach verschieben in den Bereich des Nichtsagbaren, dann haben wir tatsächlich ein Demokratieproblem. Und das kommt nicht von Rechtspopulisten, die dieses System irgendwie in Frage stellen oder was auch immer, sondern das kommt dann eben auch aus der Mitte der Gesellschaft, wenn politisch eigentlich akzeptable Positionen ausgegrenzt werden.
J.D. Vance hat in seiner Rede in München an der Sicherheitskonferenz sich auch sehr, sehr deutlich gegen die Brandmauer gewandt und gesagt, es sei nicht demokratisch, wenn ein Fünftel der Bevölkerung ein Fünftel der Wähler a priori für nicht koalitionsfähig gehalten wird, respektive die Partei, die sie wählen. Hat er da nicht einen Punkt, dass eine Demokratie an die Grenze gerät, wenn so ein großer Teil des politischen Spektrums a priori für nicht akzeptabel erklärt wird?
Also diese Rede von J.D. Vance, da würde ich nochmal einfach vorneweg ergänzen, die war einerseits natürlich die absolute Provokation und auch bewusste Provokation.
Natürlich.
Also das war kein Zufall, dass er diese Rede gehalten hat und die Reaktion der Öffentlichkeit in München bei der Sicherheitskonferenz war dann eigentlich entsprechend und ich vermute mal genauso, wie er sich das vorgestellt hat. Andererseits sind einige Elemente drin, über die man wirklich nachdenken muss und das ist das, was Sie jetzt hier rezitieren, nämlich, dass es für die Demokratie schon ein Problem ist, wenn man einen substanziellen Teil der Wählerschaft ausschließt, a priori ausschließt. Nun hat natürlich keine Partei ein Recht darauf, in eine Koalition aufgenommen zu werden. Und diese Brandmauer hat auch damit zu tun, mit der Art und Weise, wie sich die AfD als Partei geriert, welche Positionen sie beinhaltet, welches Personal sie beinhaltet. Und das ist nochmal zu unterscheiden von den Positionen der Wählerinnen und Wähler, die der AfD ihre Stimme geben. Also ich kann nachvollziehen, dieses größte Unbehagen auf Seiten der Union der AfD gegenüber. Man muss nur versuchen, die Wähler, die die AfD anzieht, zurückzuholen, indem man Themen aufnimmt, die die umtreiben. Und da ist zum Beispiel eine auf der politisch linken Seite gerne genutzte Floskel völlig deplatziert. Nämlich man darf doch nicht die Themen aufgreifen, die die AfD oder andere bearbeiten, weil man sie dadurch nur stärker machen würde. Nee, man macht sie stärker, wenn man die Anliegen, die die Wähler umtreiben, eben nicht aufnimmt.
Das wollte ich gerade sagen. Wenn die voraussichtlich nächste Koalition in Deutschland aus Union und SPD es zum Beispiel nicht schafft, die Migrationspolitik besser zu gestalten als bisher, dann ist es ja absehbar, dass bei der nächsten Bundestagswahl die AfD stärkste Partei ist. Könnte passieren, ist schon beschworen worden. Und dann vergröbert oder verschlimmert sich das Problem immer weiter. Je mehr Brandmauer, je mehr Ausschluss, desto stärker wird dann die entsprechende Partei. Und irgendwann legt sich die Demokratie doch lahm.
In die Zukunft zu prognostizieren ist natürlich schwierig. Also ich weiß nicht, wie die nächste Bundestagswahl ausgehen wird. Aber Sie haben natürlich einen Punkt, dass man diese Partei AfD immer stärker macht, wenn das zugrunde liegende Problem, das einen Großteil der Wähler umtreibt, einfach nicht bearbeitet wird, nicht in den Griff bekommen wird. Und das ist im deutschen Fall wirklich die Migrationspolitik. Andere Positionen, die die AfD vertritt, würde ich argumentieren, das ist eher so Beifang. Die Deutschen würden nicht für diese Russlandfreundlichkeit der AfD stimmen. Sie würden vermutlich auch nicht zu über 20% für eine Partei stimmen wegen ihrer EU-Kritik, bis hin zu der Forderung, dass die EU in ihrer gegenwärtigen Form sterben muss, damit Europa leben kann, um das mal zu rezitieren, wie es formuliert wird. Das ist nicht das, was die Deutschen umtreibt, aber die Migrationspolitik ist es. Also muss man hier eine Lösung auf den Tisch legen und dadurch Wähler gewinnen. Aber es zeigt eben auch, Koalitionen, also wenn Sie jetzt sagen würden, diese Brandmauer ist verkehrt, wie sollte man mit einer Partei koalieren, die in den allermeisten Fällen völlig inakzeptable Positionen vertritt, die nicht kompatibel sind mit dem, was die Union möchte?
Wir sind leider am Ende der Sendung angelangt. Demokratie ist am Schluss vor allem Lösung für politische Probleme finden. Frau Greutel, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und Ihnen, liebes Publikum, vielen Dank für Ihr Interesse. Ich freue mich, wenn Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind am 6. April bei NZZ Standpunkte.
Und das war der Podcast NZZ Standpunkte. Natürlich könnt ihr das Interview auch anschauen, wenn ihr mögt. Den Link zur Sendung findet ihr in den Shownotes. Ich bin Erik Guyer. Bis zum nächsten Mal. Ade.